Hiermit begrüßen wir alle Hörschaften zur 191. Folge von Verkocht und Abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt der Reckireck.
Der Weihnachtsmann.
Auch zu diesen schönen, lieblichen Klängen im Hintergrund von einer spitzen Weihnachtsliedband. Kann man doch ruhig mal die Weihnachtsmütze absetzen.
Den Song kann man gar nicht oft genug spielen.
Heute hier am zweiten Weihnachtsfeiertag, wie hast du denn Weihnachten verbracht? Oder wie verbringst du Weihnachten gerade? Ist alles gemütlich, alles lieblich?
Alles gemütlich, alles lieblich. Es schneit nicht hier in der Eifel. Es ist einfach nur nass und kalt. Und hin und wieder geht man mal raus zu den Schafen und kuschelt ein bisschen, wenn die nicht allzu nass sind. Und ansonsten, ja, Geschenke einpacken, Geschenke auspacken und essen.
Direkt mal knallharte Frage zu Beginn. Lieber schenken oder lieber beschenkt werden?
Och. Kann ich überhaupt nicht so wirklich sagen. Also, ich sag immer, ich brauche nichts. Weihnachten so geschenkmäßig. Es war schön, was geschenkt zu bekommen, aber eigentlich brauche ich nichts.
Ich hab's auch. Ich guck lieber Leuten dabei zu, wie die sich freuen.
Ja, ne? Ja. Ja.
Hm. Also nicht, dass ich mich nicht freue. Also ich lasse mich gerne überraschen, aber also ja. Das Thema hat man ja schon mal, wenn wir was haben, also genau. Im Zweifel kauft man sich's einfach. Und
ja, genau.
Man setzt ja nicht auf die Wunschliste wie früher.
Nee, eben. Also ich meine, wenn ich was geschenkt bekomme, dann ist das auch eine Überraschung und das ist auch gut so. Also ich wüsste ungern vorher, was ich geschenkt bekomme.
Ja, guck mal, ich habe hier eine Tasse Kaffee. Lecker Winterli und dann habe ich hier mitgebracht. Oh, guck mal, Riesendose selbstgebackene Kekse. Da mümmel ich jetzt mal einen weg. Hat man noch nie im Podcast gegessen, nämlich.
Ja, auch hier stehen die überall rum. Ich kann sie schon nicht mehr sehen. Jetzt krümmelst du da alles voll.
Ich krümmel hier alles voll, man kann mich kaum mehr verstehen. Das ist, glaube ich, auch richtig eklig in den Ohren der Zuhörer. Man mache ich jetzt nicht so oft. Warte. Jetzt habe ich auch noch den größten Keks genommen, der da drin ist. Naja, so. Wusstest du, dass 7% der Deutschen so, dass 7% der Deutschen noch echte Kerzen auf dem Weihnachtsbaum haben?
Ja, okay, 7%. Ja.
Also
früher hatten wir das auch.
Ja, wir auch. Und ich frage mich ganz ehrlich, warum wir alle noch leben.
Ehrlich.
Ja. Also, wie fahrlässig kann man sein, Kerzen in ein vertrocknetes Nadelgehöll zu stecken und dann Kinder darauf loszulassen, die dann drumherum spielen und.
Oder Haustiere dann, oder so.
Hey. Aber das war so, ne?
Das war so.
Ich würd mich noch nicht mal daran erinnern, glaube ich, dass bei uns irgendwie ein Eimer Wasser oder so daneben stand.
Nee. Nee. Ich weiß nur, dass man, je älter der Baum wurde, desto zögerlicher wurde man, die Kerze nochmal anzuzünden.
Ich glaube bei uns nicht. Ich glaube, da wurde einfach drauf losgezündelt.
Ja, also nicht alles war früher besser, muss man sagen. Also das war wirklich schon grenzwertig.
Ganz komisch finde ich auch die Leute, die so elektrische Lichterkette da drin haben, aber trotzdem noch echte Kerzen und die dann aber zu Heiligabend anzünden.
Oh, das habe ich noch nie erlebt.
Nee?
Nee.
Das habe ich genau in diesem Zuge der 7%, habe ich das gelesen, dass die Kombinationsmöglichkeiten gibt es nämlich auch. Die Kombizündler.
Also ich kann mich daran erinnern, da war ich allerdings schon ausgezogen. Da hatten meine Eltern immer einen
Tannenbaum. Nackt vorm Weihnachtsbaum.
So weit bin ich nie gegangen. So viel konnte ich gar nicht trinken. Weihnachtsbaum mit elektrischen Kerzen, aber ein Kranz mit echten Kerzen, der allerdings in gefährlicher Nähe zur Zimmerdecke hing. Da hatte man quasi die echten Kerzen und deren Gefährlichkeit überwunden, nur um das nächste Thema aufzumachen und echte brennende Kerzen so 30 Zentimeter von der Zimmerdecke.
Also man hat es auch einfach hart drauf angelegt, oder?
Ja, ne? Ja, ich. Ja, wir können wirklich froh sein, dass wir noch leben. Ohne Sicherheitsgurte gefahren früher.
Ne, ja, das kenne ich ja nicht mehr.
Also meine Eltern hatten noch so alte Autos zum Teil, dass da gar keine Gurte drin waren.
Ach, kann ich das verbauen?
Als ich Kind war. Hm, ja.
Kann man sich ja nicht vorstellen, ne?
Nein, ne?
Ja, und dann habe ich noch was lesen, da müssen wir ein bisschen traurig werden jetzt kurz. Oder besinnlich. Denke ich. Wieso? Ja. Ja. Also, stell dir vor, Großbritannien, ne?
Ja.
Hampshire, einer Grafschaft an der Südküste Englands.
Ja.
Hat ein Pfarrer kurz vor Weihnachten eine Schulklasse bitterlich zum Weinen gebracht. Oh. Er hatte zuvor den 10- bis 11-jährigen Schülern erzählt, dass der Weihnachtsmann gar nicht echt sei. Wie die britische Tageszeitung The Times und der Guardian berichteten, sollte der Pfarrer im Religionsunterricht einer Grundschule eigentlich über die Geburt Jesu sprechen. Doch dann holte er für seinen Vortrag weiter aus. Er sagte auch, dass die Eltern der Kinder ihre Geschenke kauften und die Kekse aßen, die sie für den Weihnachtsmann bereitstellten. Ein britischer Brauch. Nachdem wütende Eltern ihm vorgeworfen hatten, er habe Weihnachten ruiniert, reagierte die Diözese des Pfarrers. Eine Sprecherin teilte laut Guardian mit Nachbarn, nachdem er über die biblische Weihnachtsgeschichte gesprochen hatte, machte er einige Bemerkungen über die Existenz des Weihnachtsmanns. Mittlerweile hat der Pfarrer eingeräumt, dass dies eine Fehleinschätzung war, die er nicht hätte äußern dürfen. Er habe sich bei der Schule, Eltern und den Kindern entschuldigt.
Ja, das sind da auch alles Verschwörungstheorien. Natürlich gibt es den Weihnachtsmann.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, ne? Verstehe ich ja alles. Weißt du, was mich an der ganzen Story nur unfassbar stört?
Dass er sich am Ende entschuldigt hat.
Nee, dass die Kinder 10 bis 11 Jahre alt sind.
Ach so, ja.
Schaffen die das in England wirklich flächendeckend den Kindern bis zum 11. Lebensjahr weiszumachen, dass es den Weihnachtsmann gibt?
Also.
Und dann bricht eine Welt zusammen? Das kann ja nur. Also Hampshire gibt es doch wahrscheinlich 1000 Mal in England, ne?
Ja, Hampshire ist, also meine Tochter ist gerade 12 geworden, lebt in London und glaubt nicht an die Existenz des Weihnachtsmanns.
So, guck mal. Aber dann, vielleicht ist Hampshire so klein, dass da das noch funktioniert.
Ja, Landbevölkerung vielleicht. Hier in der Eifel ist ja auch alles anders. Hier glaubt man ja auch noch an die CDU.
Ah ja.
Jo, und zwar so sehr, dass die AfD hier fast keine Chance hat.
Echt?
Ja, ja.
Er hat ja schon wieder was für sich.
Mhm. Ja, wir können natürlich an diesem heiligen Tage nicht das Ereignis gänzlich unerwähnt lassen, dass die letzte Woche viele Leute bewegt hat. Nur so viel dazu. Magdeburg ist irgendwie überall. Und jedes Jahr wieder hat man Angst, dass sowas passiert. Und diesmal ist es passiert. Wieder. Und es trifft die Leute genau da, wo es sie treffen soll. Nämlich diese zufällige Auswahl irgendeines Ortes, sodass es jeden von uns treffen könnte.
Aber Mats, zwei Fragen. Nach Breitscheidplatz Berlin vor, wann war das, vor 4 Jahren?
Ja, ist länger her, als man glaubt, ja.
Gab es doch eigentlich die Idee, dass solche Veranstaltungen quasi nicht mehr befahrbar sind, weil man da so diese Barrieren davor baut?
Ja, traurig genug, dass sowas sein muss, aber so, ja.
Ja, gut, aber ist ja auch, also ich meine, sowas kann ja auch zufällig mal passieren, dass man am Steuer einschläft oder so. Und dann ist ja, ne, so eine Sicherung ist ja so oder so nicht schlecht. Jetzt habe ich in der Berichterstattung zu Magdeburg gehört, dass das oft auch nicht gemacht ist, weil das teuer ist. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass so ein Betonklotz, der von so einem LKW mit so einem kleinen Kran da abgeladen wird, dass das viel Geld kostet.
Ja, nun, die Frage ist, werden die Dinger dauerhafter installiert oder werden da einfach so Panzersperren hingesetzt irgendwie? Ich meine, so ein Betonblock zu gießen kann ja nicht so teuer sein.
Das sind doch diese Betonblöcke, die so aussehen wie so ein komplett überdimensionaler Legostein.
Ja, genau.
Oben direkt mit so einem Haken dran, damit der direkt vom LKW runtergeladen werden kann. Das kann ja nichts kosten.
Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Das kann man am Ende selber gießen. Also ja. So teuer kann das nicht sein. Nee, ich weiß es auch nicht.
So, und dann jetzt, also es klingt wahnsinnig makaber, aber ich habe mir die Frage gestellt, weil hast du das Auto gesehen, wie das nachher aussah?
Nee.
Also es gibt so ein Foto, also mein Gott, boah, an dem Abend, fand ich auch echt hart, war das NTV oder N24? Ich glaube N24 hat tatsächlich dieses Video unverpixelt ganz oft ausgespielt, ne? Mhm. Also wie das Auto da durchrast. Also alle anderen Sender haben das ja dann nachher nur noch in Einzelbildern beziehungsweise sehr, sehr geblurrt, verpixelt gesendet. Aber N24 hat das in der Anfangszeit alles unzensiert rausgehauen. Fand ich ein bisschen hart. So, und dann gab es aber nachher auch so ein Foto von dem Auto, wie verbeult das vorne ist und was da alles so dran hängt. Aber da jetzt auch nochmal die Frage, ne? Das war ja, ich glaube, ein BMW. Und wenn man damit jetzt in so eine Menschenmenge reinfährt, dann ist ja jetzt kein Geländewagen per se. Irgendwann, also dass man da noch vorankommt. Also weißt du, wie ich meine? Das ist also irgendwann.
Ja, es sind ja wahrscheinlich auch nicht nur Menschen im Weg, sondern
eben drum.
Gegenstände oder.
Ja, so Stehtische oder irgendwas.
Ja. Also anscheinend, also je schneller man fährt natürlich, desto mehr Wumms hat man, durch so eine Gemengelage durchzukommen. Also mit Anlauf kannst du eine ganze Menge Schaden anrichten.
Ja, und der war ja nun mal sehr, sehr schnell, aber trotzdem, irgendwann fährt man sich doch fest.
Ja, irgendwann ist auch Ende, klar.
Ja, aber der hat es ja geschafft, hinten wieder raus.
Ja, dann. Ich habe das so genau nicht gesehen und gehört, aber es ist auch schwierig zu begreifen, dass der Typ noch lebt. Ne?
Dass er sich nicht selber umgebracht hat?
Dass er sich nicht versehentlich selber umgebracht hat, dass der nicht von der Polizei direkt erschossen wurde.
Ich habe das, es gibt ein Video, das ist aus der Dashcam von einem Polizeiauto gefilmt worden und auch veröffentlicht, wie der Polizist, der vor dem Auto steht, ihn aus dem Auto rausschreit und sagt, dass er sich auf den Boden legen soll und die Hände auf den Rücken. Und also das ist richtig hart, weil dieser Polizist, der schreit den so krass an, und dass er sich auf den Boden legen soll und seine Hände auf den Rücken, dass die Stimme schon so, also die geht schon drüber. Mhm. Geht schon fast so ins Weinerliche, wie der Polizist den anschreit, weil der ist, glaube ich, kurz davor, einfach sein komplettes Magazin leer zu ballern.
Ja, klar. Die Versuchung ist groß.
Mann. Wie kommen wir jetzt aus der Stimmung raus?
Ja, sag mal. Ja.
Das ist also, doch wie, es ist der 26. Dezember, es ist Weihnachten, es ist der zweite Weihnachtstag. Der Weihnachtsbaum brennt noch nicht. Wir können alle froh sein, wenn wir jetzt so hier die Stimmung aber mal wieder.
Dann machen wir doch mal ein bisschen unnützes Wissen. Wir haben vorhin schon kurz angeschnitten, wie das mit den Tannenbäumen war, als wir noch nicht ausgezogen waren aus dem Elternhaus. Ich habe mal wieder eine Studie gelesen, diesmal des Europäischen Parlaments, eine Untersuchung zum Durchschnittsalter des Auszugs aus dem Elternhaus. Wo schätzt du denn, liegen die Deutschen?
Die Deutschen sind im guten Mittelfeld, würde ich mal sagen. Ne, sagen wir mal im früheren Mittelfeld. Ich würde mal sagen, so zwischen 2021, so würde ich sagen.
Fast. Deutschland ist tatsächlich im unteren Mittelfeld. Mhm. Mit 23.
Oh, das ist echt 23 ist unteres Mittelfeld.
Ja, 23, irgendwas. Deutschland und Frankreich liegen da sehr gleich auf. Der Rest unterscheidet sich sehr. Und es gibt mal wieder ein klares geografisches Muster zu erkennen auf der Europa-Landkarte.
Die ganzen südlichen Länder, da zieht man vor 35 nicht aus, ne? Da zieht ja zuerst aber auch der Lebenspartner noch bei den Eltern mit ein.
Ja, genau. Ne, die Südeuropäer sind tatsächlich die Spätzünder mit über 29.
Ja.
Mhm. Gefolgt von Irland, komischerweise, das ist der einzige Ausreißer, mit 28.
Mhm.
Und die Skandinavier hauen besonders früh ab von zu Hause mit knapp über 21.
Ich kenne jemanden, und dieser jemand hat auch Geschwister. Und in der Familie ist das, oder war, ist das, nee, Quatsch, das ist kürzlich sogar noch passiert, aber in der Familie ist das üblich, dass das Kind mit 18 das Haus zu verlassen hat.
Mein Gott. Egal wie.
Ja, mehr oder weniger, egal wie. Und ja. Ich finde das irgendwie, also, ich weiß ja nicht, 3 oder 4 Kinder? Weiß ich jetzt gerade nicht, aber wie gemein, wenn du, sagen wir mal so, dass so ein jüngeres Kind dann bist und ganz genau weißt, du verlierst mit 18 dein Elternhaus oder dein Dach. Also du hast es dann ja bei deinen Geschwistern schon gesehen und dann wirst du so langsam 16, dann wirst du 17, dann wirst du 17,5.
Ja.
Weißt ganz genau, jetzt irgendwann tickt die Uhr und dann hast du nicht deinen 18. Geburtstag, sondern dann hast du die Schlüsselübergabe. Also dann.
Eigentlich finde ich das gar nicht schlecht, wenn die, sagen wir, die Umstände entsprechend sind. Also ich meine, mit 18 hast du noch kein Abitur, du gehst noch zur Schule.
Ja, im Zweifel.
Ja. Oder hast deine Lehre noch nicht zu Ende, wenn du mit 16 deine Lehre anfängst. Das ist schon echt hart. Aber eigentlich erzieht das zur Selbstständigkeit.
Muss man auch sagen, diese Person, ich sage auch nicht, ob es männlich oder weiblich ist, also ist viel jünger, als man denkt.
Mhm.
So, wenn man mit der Person zu tun hat.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Mhm. Ja, ich habe auch unnützes Wissen mitgebracht.
Ja.
Natürlich zum Umfeld Weihnachten. Du weißt doch, dass die Amis glauben, dass die Deutschen sich eine Gurke in den Weihnachtsbaum hängen, ne?
Genau.
Deswegen machen die Amis das, weil die denken, das ist ein alter deutscher Brauch.
Mhm.
Weißt du denn aber, wo die eigentliche Weihnachtsbaumkugel herkommt?
Die Weihnachtsbaumkugel weiß ich nicht, nee.
Die kommt nämlich tatsächlich aus Deutschland. Erstmals produziert, die erste Weihnachtsbaumkugel wurde 1848 in Thüringen produziert.
Mhm. Was soll die denn repräsentieren?
Das ist quasi, also früher hat man Obst und solche Sachen in den Baum gehangen.
Mhm.
Also Äpfel
und
sowas. Und irgendwann hat man das ersetzt durch ebenfalls
rote Glaskugeln.
Durch rote Glaskugeln.
Warum nicht?
Oder vielleicht, weil damals die Weihnachtsbäume noch öfter abgebrannt sind. Und dann hat man gleichzeitig nämlich seinen ganzen Obstkorb aus Versehen mit abgebrannt und dann hat man sich überlegt, dann nehmen wir das Obst lieber aus dem Baum raus, dann kann der Baum abbrennen.
Ja, früher waren Glaskugeln vielleicht billiger als Äpfel.
Ich glaube nicht, aber
man weiß nicht.
Ja, der Osten.
Der Osten, ja. Also die Sitte des Tannenbaumaufstellens, die kommt ja auch aus Deutschland und die wurde über England nach Amerika exportiert.
Mhm.
Weil irgendein König von England fand diese Sitte super. Ich glaube, der war mit einer Deutschen verheiratet oder irgendwas war da. Irgendwelche Familiensachen. Und der fand das mit dem Tannenbaum super, hat das dann eingeführt nach England. Und so ist das dann auch in den noch zu gründenden Vereinigten Staaten gelandet.
Ich muss mal ganz kurz, ich trinke hier Kaffee aus der Freistadt Eifel-Tasse, ne?
Oh ja, die Hirsch-Tasse.
Was für eine Tasse?
Hirsch.
Die Hirsch-Tasse. Mhm. Diese Blechtasse von dir. Und ich trinke zum ersten Mal aus dieser Tasse, Weil ja. Ich dachte, das passt jetzt hier mit dem Hirsch, passt das zu Weihnachten. Weil ansonsten habe ich die Tasse bisher einzig und allein dafür gebraucht, um Pülverchen für zum Kochen anzurühren oder so ja. Salatdressing oder so. Und ich stelle fest, genau das wird es ab jetzt auch weiterhin tun. Und ich werde nicht draus trinken. Weißt du warum?
Das ich kann dir sagen, weil diese komische Lippe oben, aus der kannst du überhaupt nicht trinken.
Man kann da nicht gut draus trinken. Und ich habe noch nie so schnell so kalten Kaffee getrunken. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Also das ist ja, als würdest du den Kaffee einfach auf den Boden legen.
Das ist ein schönes Mitbringsel, aber diese dünnen Emailletassen mit der Chromlippe ja. oben, kannst du knicken.
Nee, aber zum Anrühren hier so von Salatdressings und so, ist die super.
Ja. Dafür ist das super, genau. Ja. Hast du einen Tipp der Woche?
Zwei. Einmal ganz kurz, weil es aktuell ist. Ich habe den Tipp schon mal mitgebracht, aber es ist aktuell wieder in der Mediathek, und zwar in der Dreisat-Mediathek, der Film Notre Dame in Flammen, weil ja kürzlich Notre Dame wieder eröffnet wurde. Und der lief letztens wieder auf Dreisat und ist dann noch bis zum 5. Januar in der Dreisat-Mediathek. Also wer den Film noch nicht gesehen hat,
kann sich den gerne mal angucken. Ja, ich habe den auch verpasst. Ich glaube, den werde ich mir auch noch anziehen.
Weil der ist echt, jetzt auch im Nachhinein, ich habe noch mal kurz reingeguckt, im Nachhinein, jetzt nach der Eröffnung auch noch mal zu sehen, echt spannend, und was man ein Glück gehabt hat, oder die Franzosen, dass da nicht noch mehr passiert ist.
Ja.
Aber das sieht man echt sehr, sehr gut in dem Film. Nein, mein eigentlicher Tipp der Woche ist, überdenk dein Lichtkonzept zu Hause. Weil du weißt ja, ich bin ja sehr auf Lichtkonzept zu Hause bedacht. Ja. Ich mache ja nicht einfach eine Deckenlampe an. wenn ich es gemütlich haben will. Ja, du lachst jetzt. Es gibt Leute, die haben eine etwas zu kühle Deckenlampe, die etwas zu kühles Licht abgeben, und dann setzen die sich vor den Fernseher und machen sich's gemütlich.
Mit so einem Strahler, der mit 4000 Watt alles wegflammt, was dich bei 3 aus dem Wohnzimmer ist.
Genau, kaufen sich aber bei Chibo dann so eine Profi-Kuscheldecke mit so Ärmeln dran, weil es dann, dann gemütlicher ist angeblich, anstatt genau. beim Licht anzufangen. Und das ist nämlich genau der Punkt. Man kann nicht lange genug dran rumfuhrwerkeln, das gemütlich zu haben. Und vielleicht auch, es gibt ja heutzutage auch mit so Schaltern und sowas, gibt es ja die Möglichkeiten, verschiedene Lichtsituationen für verschiedene Sachen zu machen. Also zum Beispiel, wenn man da sitzt und sich unterhält, will man ja vielleicht ein anderes gemütliches Licht haben, als wenn man vielleicht gemütlich einen spannenden Film guckt oder Notre Dame in Flammen zum Beispiel. Und da kann man wahnsinnig mitspielen und wirklich diese Stimmung herstellen. Und das hat was mit Raum und Wohn- und Wohlgefühl zu tun.
Ja, da hast du sehr recht.
Und nur, weil ich deswegen bin ich auf den Tipp gekommen, sich auch mal wirklich so ein bisschen mit den Farbtemperaturen und so beschäftigen. Ich war kürzlich in einem Lampengeschäft, in einem Profi-Lampengeschäft, und habe da ein Gespräch von der Verkäuferin mitbekommen, was die für einen Scheiß erzählt hat. Also die müsste es ja eigentlich wirklich wissen. Mhm. Ich will es hier nicht so weit ausholen mit irgendwelchen Kelvin-Temperaturen oder so, aber spätestens ein Verkäufer sollte davon so wenigstens ein bisschen Ahnung haben und nicht einfach so Scheiße erzählen. Und das ist keine Raketenwissenschaft, ehrlich gesagt. Das kann jeder, der sich damit ein bisschen beschäftigt, kann sich zu Hause ein schönes Licht machen, aber
Ja, ich komme ja aus einem Beleuchtungshaushalt. Das heißt, mein Vater hat ja damals einen Beleuchtungseinzelhandel gegründet, und mein Bruder betreibt ihn bis heute. Und ich kann dir sagen, dass auch die Mitarbeiter meines Bruders exakt wissen, wovon sie reden, wenn es um Kelvin und Lichttemperaturen geht zum Beispiel. Also man sollte dann vielleicht doch mal in den Fachhandel.
Ja, und in dem Fall jetzt, da war es, da hat die entsprechende Fachkraft über Kelvin-Zahlen gesprochen, die es ganz offensichtlich nicht waren. Also das war so eine Lampe, die so ein super kaltes Licht abgegeben hat. Und das war auch Thema bei den Kunden. Und dann hat die Verkäuferin wirklich die meinte dann, ja, das sind keine 2800 Kelvin, sondern das sind 3000 Kelvin. Deswegen erscheint die ein bisschen kühler. Das waren aber mindestens 5000 Kelvin, was die Lampe da rausgehauen hat. So, wirklich, wie man so einen offensichtlichen Scheiß erzählen kann, nur als Verkaufsargument, dass das ja nur 200 Grad Unterschied sind.
Nee. Ja, ja.
Nee, Madame.
Nee.
Nein, aber wie gesagt, das ist ja keine Raketentechnik. Man muss sich da auch jetzt nicht technisch mit beschäftigen, aber man kann mit sehr wenig und mit sehr wenig Mitteln kann man sich ein mögliches Heim schaffen. Man muss nicht einen kalten Deckenstrahl haben, was ganz viele Leute haben. Und da hilft auch nicht ein warmer Tee und eine Profikuscheldecke.
Nee, genau. Und gemütliches Licht ist nicht teurer als ungemütliches Licht.
Nee.
Ist nur eine andere Farbe.
Richtig.
So, mein Tipp der Woche. Du wirst lachen. Ein vernünftiger Tesa-Abroller.
Oh. Ja. Aber dann sag mal bitte, was ist ein vernünftiger Tesa-Abroller? Weil ich habe einen Tesa-Abroller von Tesa. Also auch so einen, der so schwer ist.
Und ich von einer, ich habe vergessen, wie die Firma heißt, hier die auch die das ganze teure Bürozeug, die teuren Ordner und die teuren
Lights.
Lights, genau. Ja, Lights von Lights. Schön schwer, aber irgendwann ist die Rolle, auf die man die Tesafilmrolle steckt, da sind die Knöpfe abgebrochen und deswegen rollt das jetzt nicht mehr von, also ich muss quasi die Tesa-Rolle in die Hand nehmen, kann nur noch den Abreißer von diesem Abroller verwenden. Der ganze Rest ist sinnlos geworden.
Ja, aber das ist genau das Ding, dieser Abreißer, also da vorne diese Zähnchen, die da dran sind, die funktionieren bei mir nicht. Wenn ich mit einer Hand, das Ding ist schwer genug, dass ich mit einer Hand das Tesa so rausziehen kann und über vorne diesen Steg legen kann und dann, wenn ich dann nach unten drücke und ziehe, dann machen diese Zähnchen da vorne nicht, die bewirken nicht, dass das Tesafilm an der Stelle reißt, sondern ich ziehe und diese Zähnchen machen einfach nur so Striemen ins Tesafilm.
Ja, rein. Das habe ich auch schon erlebt. Ja.
Also hab ich danach 20 Zentimeter Tesafilm mit Striemen.
Das ist so ein einfaches Produkt. Ja. Warum lässt sich da nicht eine bessere Lösung finden? Das ist wie in einer Küche mit der Zellophanfolie, mit der Frischhaltefolie. Mhm. Es gibt keine wirklich gangbare Lösung, Frischhaltefolie auf irgendwas draufzuziehen und dann abzuschneiden. Die gibt's nicht. Und genauso ist das mit den Tesafilmrollern. Wenn die nicht schwer genug sind oder wenn der Abreißer nicht funktioniert, das ist wie, also Werkzeuge, ne? Wie wenn man mit dem Griff von einem Schraubenzieher einen Nagel in die Wand hauen wollte.
Ja.
Geht irgendwie, aber Katastrophe.
Aber ist mir jetzt hier vor Weihnachten auch beim Geschenke einpacken mal wieder aufgefallen. Und dann macht man sich immer so bereitet man sich so 10 Streifen vor, klebt die an den Tisch.
Ja, genau.
Das funktioniert zweimal und die anderen 8 sind dann aber so fest am Tisch festgeklebt und nicht mehr vom Tisch.
Oder an sich selber oder so.
Ach, sollte man einfach aufhören mit Geschenken.
Ja, echt.
Da muss man die nicht einpacken, dann braucht man keinen Tisch. Ja. Ich glaube aber auch, das ist jetzt raketenwissenschaftlich, was hier passiert. Die Qualität des Tesafilms. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich einen Tesafilm-Abroller habe, also von Tesa, aber die Filme, die ich habe, die sind nicht von Tesa. Mhm. Weil wie oft kauft man Tesafilm? Ich habe irgendwann mal so ein Zehnerpack gekauft. Ja,
dreimal im Leben ungefähr.
So, und davon habe ich jetzt, das ist bestimmt schon 15 Jahre alt. Und ich glaube auch, dass der Kleber einfach irgendwann so komisch pappig wird oder irgendwas.
Und das Plastik von dem Klebeband wird spröde. Mhm. Ja, ich hab auch mal irgendeine Zehnerrolle, ich habe eine Zehnerrolle in der Schublade liegen. Ich glaube, die kommt aus dem Baumarkt oder so. Ja, keine Ahnung, wo ich die habe. Ja. Und irgendwann funktioniert das einfach nicht mehr.
Ich habe aber noch so 5-6 Rollen. Also ich denke, ich komme noch hin, bis ich Anfang 70 bin.
Ja.
Welchen Film guckst du zu Weihnachten immer?
Gar keinen.
Gar keinen? Hast du nicht so einen typischen, gucke ich immer zu Weihnachten Film?
Ich hasse solche Filme. Wenn ich schon Der kleine Lord höre, kriegst du viel.
Ja, es muss ja nicht unbedingt.
Ich hasse den kleinen Lord. Wenn der mir auf der Straße begegnen würde, ich würde ihm links und rechts einen um die
Ohren hauen. Ich bin dabei. Den können wir zu zweit vermöbeln.
Ja,
gerne. Der kriegt richtig einen drüber. Der ist auch, ich glaube, der ist auch richtig scheiße.
Ja, absolut. So ein verwöhntes Scheißblatt. Mhm.
Ich meine aber jetzt gar, es muss gar nicht unbedingt ein Weihnachtsfilm sein. Weil ich habe auch, es gibt ja auch so Filme, die sind gar nicht so, also da handelt es gar nicht um Weihnachten oder geht gar nicht um Weihnachten.
Sondern es gibt so Sachen wie Mission Impossible oder sowas, die immer zu Weihnachten laufen. Oder Die Hard Beispiel, oder sowas.
Stirb langsam ist komischerweise, habe ich auch erst letztes Jahr festgestellt, ein Weihnachtsfilm. Obwohl, ja, der spielt, glaube ich, sogar zur Weihnachtszeit.
Okay.
Wobei das
ja noch nie gesehen.
Trotzdem kein Weihnachtsfilm ist. Also ich gucke sehr gerne Zurück in die Zukunft an Weihnachten. Aha. Ich weiß auch gar nicht, was das mit Weihnachten zu tun hat. Hat gar nichts mit Weihnachten zu tun, aber es hat sich bei mir so gefestigt. Aber, und da wollte ich mal ganz kurz drüber reden, ist mir dann aufgefallen, kennst du den Film Und täglich grüßt das Murmeltier mit Bill Murray?
Boah. Ich weiß nicht, der ist alt, ne? 40 Jahre oder so?
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich den schon mal gesehen habe. Ich glaube nicht.
Weil der kommt nämlich auch immer um die Weihnachtszeit und da habe ich letztens reingeguckt. Und da ist mir mal der eigentliche Plot von diesem Film klar geworden. Also es geht ja darum, dass Bill Murray ist Wettermann und fährt mit seinem Kameramann und seiner Produzentin, Producerin, fährt in irgendein amerikanisches Dorf, wo das Murmeltier da irgendwie aufgeweckt wird, um dann das Wetter vorherzusagen. Und er als Wetterfrosch muss natürlich dahin und darüber berichten. Ist auch so, machen die auch. Und dann kommen die aber wegen Schneesturm nicht weg, müssen noch eine Nacht in dem Hotel bleiben. Und dann klingelt morgens um 6 der Wecker. Und es ist wieder der Tag, an dem die den Bericht machen.
Ja.
Der wacht also ab diesem Moment exakt immer um 6 Uhr mit dem gleichen Radio, Weckradio-Musik auf. Und alles an dem Tag läuft gleich ab. Nur für ihn natürlich nicht.
Ja.
Und dann, ne, der fängt irgendwann an, Klavier zu lernen. Ist der Profi-Pianist auf einmal, weil der hat ja wahnsinnig viel Zeit. Ne? Der kann jeden Tag geht jetzt zum ersten Mal zur Klavierstunde und ist aber, wird er natürlich immer besser, immer besser, immer besser. Und das macht er mit ganz vielen verschiedenen Sachen. Wird irgendwann Profi auf ganz vielen Ebenen. Aber seine eigentliche Challenge ist, dass der sich in der Zeit in seine Producerin verliebt. Die findet ihn aber total scheiße. Und jetzt versucht er dann über, es wird natürlich nicht gesagt, wie viele Tage es am Ende sind, aber es müssen Jahre sein, über die der Film eigentlich spielt, versucht er seine Produzenten, also der hat ja immer nur 24 Stunden Zeit oder halt diesen einen Tag Zeit und versucht die dann mit gewissen Taten, Worten und sowas hinzubekommen, dass die den dann doch mag. Und im Prinzip handelt der Film eigentlich von nichts anderem, als dass ein Mann eine Frau gefügig macht. Die findet den eigentlich scheiße und der hat das Privileg, über Jahre rauszufinden, wie der es schafft, die innerhalb von Stunden gefügig zu machen.
Wow.
Das ist die Idee des Films.
Das ist clever. Das ist wirklich clever.
Ja, es geht, oder? Ist auch so ein bisschen hart.
Okay, der Film ist ja auch schon was älter.
Der ist auch schon was älter, aber so ganz korrekt, was das angeht, ist der dann irgendwie.
Aber clever, wie man so eine relativ primitive Idee umsetzen kann, also filmisch umsetzen kann, dramaturgisch umsetzen kann.
Ist, also der ist schon echt, ist richtig gut gealterter Film. Muss man sagen.
Klingt gut.
Ja, aber ist mir, also eigentlich ist es auch ein ziemlich frauenfeindlicher Film. Von 93 ist der.
93.
Also, auch doch noch nicht so alt.
Oh, 30, 35 Jahre.
31.
Jahre. 31.
31.
Ja. Ein bisschen Musik müssen wir aber auch noch veröffentlichen heute. Ne?
Für den Song des Tages, meinst du?
Ja. Der Song des Tages wird präsentiert vom Freistaat Eifel und der Filmwerk Services GmbH. Ich habe da mehrere Sachen mitgebracht.
Also Last zwei, Christmas.
Nee.
Boah, weißt du, was mir mal aufgefallen ist? In dieser ganzen Weihnachtskack-Drecks-Musik, neben natürlich House of the Broken Gingerbread, was natürlich super ist. Moment, ich habe Keks im Hals. Noch mehr Keks. Weißt du, was da natürlich super ist? Aber, nee, Quatsch. Was? Also, was mir aufgefallen ist, neben den ganzen Scheißdrecks-Weihnachtsliedern, die es so gibt, dass Last Christmas gar nicht der allerschlimmste von allen ist.
Welcher ist denn noch schlimmer?
Naja, zum Beispiel Feliz Navidad.
Oh, ach, ja, ja.
Und weil Last Christmas ist ja irgendwie noch, da muss man ja noch zugutehalten, das ist ein top produzierter Hit irgendwie. Ja.
Der, ein Ohrwurm.
Ein Ohrwurm, also der hat wenigstens, also ja, Ohrwurm können die ganzen anderen Scheißlieder ja leider auch, aber Feliz Navidad ist dazu auch noch ein richtiger Scheißsong.
Ja, das stimmt.
Na egal, so.
Ja, also leider haben wir kurz vor Weihnachten wieder einen Todesfall zu beklagen. Alpha Anderson, das ist eine der Sängerinnen des Disco-Projekts Chic, also mit Nile Rodgers. Eigentlich eine legendäre Band der 70er. Ist verstorben mit 78 und deswegen habe ich einmal einen der größten Hits dieser Band mitgebracht, Le Freak. Selbst die Rocker unter unseren Hörschaffenden wissen das vielleicht irgendwie zu schätzen. Es ist zwar Disco, aber es ist quasi von den Erfindern der Disco-Musik. Alles noch von Hand eingespielt und so und gruft wie Schmidts Katze und klingt so.
Von wann ist das?
78.
Wann war denn die Disco-Hochzeit?
Also die das fing so 76 an, würde ich sagen. 75, 76
fing doch so spät.
Die ersten Disco-Beats an, ja.
Und dann hier so ABBA und Bee Gees und diese ganzen Dinge.
Die sind ganz oben auf dieser Welle mitgeschwommen. Also das waren nicht die Wegbereiter, aber die haben natürlich sowohl ABBA als auch die Bee Gees zum Beispiel, die waren ja schon vorher bekannt und sind dann einfach nur auf die Welle aufgesprungen.
Aber haben die vorher dann so extrem andere Musik gemacht?
Die Bee Gees haben angefangen Ende der 60er mit so einer, man könnte es fast Schlagermusik nennen. Also mehr so Songs mit schwülstigen Streichern und so. Und ABBA kennt man hier vom ich weiß nicht genau, wann das war, 72, 73 vom Grand Prix d'Eurovision, wie der damals noch hieß, mit Waterloo. Also eher so Softrock. Und als die dann Mitte der 70er richtig fett geworden sind, gab es natürlich von denen auch Disco.
Ja, dann kommt Le Freak.
Le Freak von der Band Chic.
Auf die Liste.
Genau. Außerdem habe ich.
Achso, hast du einen zweiten noch?
Ja, ich habe noch einen zweiten mitgebracht. Und zwar das Original des Songs, den wir letztes Jahr zu Weihnachten veröffentlicht haben. Nämlich Merry Christmas, Merry I Don't Christmas. Wanna Fight Tonight. von den Ramones von 89. Ein Song, den man auch außerhalb von Weihnachten ganz gut hören kann. Also quasi ein Punkrock. Weihnachtssong. Bei der Gelegenheit darf man natürlich gerne nochmal unseren letztjährigen Weihnachtswelterfolg anhören. Also unsere Coverversion von diesem Song, der immerhin knapp 50 Euro eingespielt hat bis zu diesem Zeitpunkt. Bevor Spotify die Regelungen zum vermeintlichen Vorteil der Künstler eingeführt hat, die bewirken, dass wir gar nichts mehr verdienen.
Wieso? Gibt's jetzt gar nichts mehr?
Ja, das ist ja, die haben ja irgendwie Anfang des Jahres festgelegt, dass nur noch Songs, die mindestens 1000 Mal im Monat angehört werden, ausgezahlt werden, die entsprechenden Beträge ausgezahlt werden. Und da unser Welterfolg nur knapp 1000 Mal im Monat angehört wird, verdienen wir gar nichts mehr.
Ja, damit die reichen Künstler noch mehr bekommen.
Natürlich, wir möchten ja auch, dass Taylor Swift weiterhin ihre ganze Crew fürstlich entlohnen kann.
Eben drum.
Genau.
So. Ich habe den gleichen Künstler mitgebracht wie in der letzten Woche, weil...
Oh, dazu muss ich auch noch was sagen, ja?
Ja, weil ich habe nämlich, tatsächlich habe ich den falschen Titel auf die Liste gepackt.
Ja.
Ich wollte
welche meintest du denn?
Ich meinte Real Love Baby.
Ah ja.
Den wollte ich nämlich eigentlich auf die Liste packen. Packe ich nämlich in diesem Moment jetzt auch von, wer es nicht gehört hat, von Father John Misty.
Father John Misty.
Das ist eine Single, ist gar kein Albumtitel, sondern ist eine reine Single, die er produziert hat von 2016. Und die meinte ich nämlich eigentlich. Und die kommt dann jetzt drauf und viel Spaß beim Hören. Was hast du dazu?
Und ich habe mir nach unserem Podcast letzte Woche Father John Misty diesen Song angehört, den du mitgebracht hattest. Fand den ziemlich gut. Hab mir dann das ganze Album angehört, hab mir das nochmal angehört und nochmal angehört, hab mir das Album davor angehört, dann habe ich mir das Album davor angehört und dann das Album davor. Und ich muss sagen, ich habe seit Jahren nicht mehr so geile Musik gehört.
Es ist nicht schlecht, ne?
Der Typ ist völlig an mir vorbeigegangen. Der ist seit Jahren, macht der ein Album nach dem anderen. Jedes, also deutlich anders, so
produziert. Ja, sehr unterschiedlich.
Der ist für mich jetzt schon eine absolute Legende. Also vergleichbar mit den großen Songwritern aus den 70ern.
Ja, aber ich kannte den bis letzte Woche auch gar nicht. Also der ist ja relativ jung noch, ne? Der ist irgendwie Mitte 40 oder so.
Ja, genau.
Aber wo war der? Wo ist der? Warum findet der in Deutschland nicht statt?
Keine Ahnung. Der findet fast ausschließlich in den USA statt. Und es ist ein Lichtblick, denn es gibt immer noch wirklich gute Musik, die auch gut produziert wird zum Beispiel. Also die wirklich gut klingt und so. Ja. Und die Songs sind, also ich habe noch keinen schlechten Song von dem Mann gehört.
Nee, das stimmt. Und vor allem, was du gerade sagst, man kann die Alben wahnsinnig gut hören. Also man kann das einfach anmachen und was ja heute auch oft schwierig ist, ein ganzes Album von einem Künstler zu hören. Aber da geht das. Kannst du einfach anmachen und funktioniert. Und da hast du auch dieses Ding, weil ich habe immer, wenn ich das mal anmache im Auto, man wird direkt in so eine bisschen andere Welt transportiert.
Ja, genau.
Immer da, wo die Musik spielt, ob die jetzt so, was wir letzte Woche hatten, so ein bisschen in der 70er-Schiene ist oder so, man hat direkt Bilder, ne? Man ist direkt in der Welt drin.
Absolut, ja. Ja. Nee, wirklich hervorragend.
Sehr gut.
Der Song des Tages wurde präsentiert vom Freistaat Eifel und der Filmwerkservice des GmbH. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Wir haben ein paar eingeschickte Fragen haben wir bekommen.
Ja, wir hatten aufgerufen zum Einschicken von Fragen an Verkocht und Abgedreht.
Und hier zum Weihnachtsspezial, zur großen Weihnachtsfolge. Das ist ja hier die große.
Der Jahresrückblick, wie das im Fernsehen so oft heißt. Aber wir machen keinen Rückblick.
Einen kleinen Jahresrückblick können wir ja nächste Woche.
Machen wir nächste Woche noch.
Genau. Nächste Woche ist ja schon nächstes Jahr quasi.
Stimmt.
Ist ja genau. Einen Jahresrückblick machen wir im nächsten Jahr. Genau. Komm, ich habe mal hier so eine Frage an dich, die an dich gestellt wurde. Wieso schmeckt das Essen im Restaurant immer besser als zu Hause? Finde ich eine sehr gute Frage.
Das ist eine Frage, die oft gestellt wird, tatsächlich. Es gibt nicht den einen Grund. Die ist gar nicht so einfach zu beantworten.
Nee, ne?
Nee. Ich vermute, das ist eine Frage, die kommt von jemandem, der durchaus auch in etwas bessere Restaurants geht.
Weiß ich jetzt nicht.
Also nicht besser, es muss nicht unbedingt super teuer und Sterne sein, sondern Restaurants, wo noch richtig gekocht wird. Mit anderen Worten, die Fonds und die Soßen werden nicht aus Pülverchen hergestellt, weil das kann jeder zu Hause, sondern aus Knochen und werden immer Stunden und Tage reduziert und so. Steaks werden bei riesen Hitze angebraten und nicht einfach in einer beschichteten Pfanne. Da sind viele, viele, viele kleine Faktoren, die das beeinflussen können. Und wenn in einer Restaurantküche wirklich noch super gekocht wird, wie sich das gehört, natürlich schmeckt das besser als zu Hause. Weil natürlich viel mehr Aufmerksamkeit ins Detail erfolgt und vielleicht auch oft bessere Zutaten, als man die so im Supermarkt seines Vertrauens findet und mit anderer Hitze und so weiter und so fort. Also das sind viele Faktoren.
Was man ja dazu sagen muss, man geht ja in ein Restaurant, um auch Sachen zu essen, die man zu Hause gar nicht erst machen würde. Das heißt, genau, man isst ja per se schon mal andere Sachen, als man eh zu Hause isst.
Richtig.
Das kommt ja auch dazu.
Ja. Aber selbst wenn man zu einem guten Italiener geht, ist die Tomatensoße so als Grundbasissoße deines Nudelgerichts oder so, die ist schon wesentlich besser als das, was man zu Hause mal kurz abends macht, wenn man sich ein paar Spaghetti irgendwie reinpfeifen will. Mhm. Also selbst wenn, also in italienischen Restaurants, auch in den besten, wird die Soße natürlich aus italienischen Dosentomaten gekocht. Die es beim Discounter deines Vertrauens gar nicht erst gibt.
Und du hast vollkommen recht, die Frage muss von jemandem kommen, der besser essen geht oder meistens besser essen geht, weil die Frage ist ja gestellt, warum schmeckt das Essen immer besser? Und das stimmt ja überhaupt gar nicht. Also ich kann dir eine ganze Reihe an Restaurants erzählen, da kann man zum Essen hingehen und das ist...
Man wird satt und
man wird okay. Satt und es ist okay, aber es schmeckt nicht besser.
Ja, das stimmt. Die gibt es natürlich es
schmeckt. Zu
Haufe. Ja, natürlich. Ja, ich hoffe, ich habe die...
Ich habe eine neue Gyrosbude entdeckt. Oh. Endlich mal eine, nämlich da, wo man nämlich sagen kann, Prädikat gut. Mhm. Die haben nur einen unfassbaren Nachteil. Also Prädikat gut, weil die haben echt super, also das Fleisch ist richtig gut. Ne? Es gibt ja manchmal so, wo es zu fettig, komisch, eklig ist und das hat einen guten, ist sehr gut ausgewogen, sehr gut gewürzt. Alles an dem Laden stimmt. Die sind sauber, die sind super nett. Das ist, aber die Portionen sind
zu viel.
Viel. Also das ist nicht ein bisschen zu viel, sondern das ist viel zu viel.
Ja.
Der normale Gyros-Teller ist absurd. Dann gehst du das zweite Mal dahin, bestellst den kleinen Gyros-Teller. Mhm. Und das ist viel zu viel. Ich war jetzt erst zweimal dahin, nächstes Mal bestelle ich einen Kinder-Gyros-Teller. Wirklich. Ja. Das ist was soll das?
Das geht alles in Müll. Ne? Ich meine, mal abgesehen davon, dass es einfach nur absurd ist, aber das ist alles Fleisch, das in Müll geht.
Ja, nicht nur Fleisch, Pommes, Salat. Also wirklich, so viel kann man nicht essen. Mhm. Wenn du musst diesen. Das erste Mal, habe ich diesen Teller von der Theke so runtergeholt. Ich habe noch nie so einen schweren Teller in der Hand gehabt. Also wirklich, das war so ein großer, rechteckig breiter, viereckiger Teller. Der war so richtig schwer.
Wow.
und das ist dann auch, wenn du schon isst und schon Richtung satt gehst und guckst dir deinen Teller an und der sieht exakt so aus wie vorher. Ja. das macht dann auch, es wird dann irgendwann eklig.
Ja, das stimmt. Nee, das möchte man auch nicht. Also, es ist echt schwierig, oft in so einen Laden zu gehen, wo man derartige Portionen kriegt. Das ist nicht gut.
Ja,
ich habe hier eine Frage vorliegen an dich. Kannst du uns von einem peinlichen Moment hinter der Kamera erzählen, der mit Essen zu tun hatte?
Mit Essen. Wir haben ja früher viel so Kochfernsehen auch gedreht und es gab eine Zeit lang, da gab es so Kombinationssendungen aus Dating und Essen. Mhm. So Sendungen, also sowas nicht wie First Dates, sondern eher so wie hieß die Sendung? Das war so eine Mischung aus das perfekte Dinner mit Dating zusammen. Und da gab es auf jeden Fall eine Situation, das waren natürlich so Drehs, die immer abends waren, weil abends gegessen wurde und dann gedreht und dann war man ja in den Wohnungen drin. Und manchmal wohnen in den Wohnungen ja nicht nur Menschen, sondern auch Tiere, wie jetzt in diesem Fall waren es Katzen. Und da hat mir eine Katze in die Kameratasche reingepisst. Habe ich aber erst später gemerkt, weil ich mit dem Equipment, ich weiß gar nicht warum, bin ich nach Hause gefahren, Achso, genau, weil ich das über Nacht mit nach Hause genommen habe. Und habe dann erst gemerkt, was im Auto da so komisch stinkt. Und dann habe ich, als ich dann irgendwann einen Parkplatz zu Hause gefunden hatte, dann habe ich so im Kofferraum rumgewühlt und habe versucht, diesen Geruch ausfindig zu machen und habe da nachts in diesem Auto rumgewurstelt. Und da habe ich noch in Mülheim gewohnt und ich war ja mit dem Kölner Kennzeichen dann auch noch in Mülheim. Und auf einmal hält hinter mir ein Polizeiwagen an und fragt, ob alles in Ordnung ist. Weil die jetzt dachten, ich raub da so ein Auto aus. Und jetzt musste ich denen die Story erzählen, dass ich gerade aus Köln gekommen bin und mir wahrscheinlich eine Katze in die Tasche reingepisst hat und ich gerade auf der Suche nach... Und das ist, in Mülheim haben wir damals so in der Nähe vom Polizeipräsidium auch gewohnt und das war so direkt am Polizeipräsidium und dann stiegen die beiden aus und dann muss ich diesen plausibel diese Story erzählen. Ach nee, aber ich, am Ende sie haben mich laufen lassen. sie haben irgendwie diese Story dann doch geglaubt.
Ja, Herr Täger.
Ja. Ich weiß nicht, aber es hat natürlich jetzt wenig mit Essen zu tun, aber peinliche Momente mit Essen. Nee, wüsste ich nicht.
Dabei hast du so viele Kochsendungen geredet, aber vielleicht ist ja alles wie geplant gelaufen.
Ja gut, aber das peinlich ist natürlich... Nö, wüsste ich jetzt nicht.
Wir haben eine Frage an uns beide. Wir haben sie vorhin schon fast beantwortet, deswegen ganz schnell. Das schlimmste Weihnachtslied ist...
Ja, dann lege ich mich fest, Feliz Navidad.
Würde ich auch sagen, da stimmen wir überein. Aber hier eine sehr gute Frage. Welches Land hat die beste Küche in euren Augen und warum?
Boah, das ist gemein, weil das wechselt. Meistens bin ich der italienischen Küche zugewandt und versuche da in die Landküche gerne auch reinzutauchen und in diese Einfachheit der Gerichte, die sich auf das Gute der Produkte eigentlich ja nur zurückbezieht. Finde ich schon sehr gut. Und ja, immer mal wieder, aber irgendwann reicht es mir dann auch, sind so diese ganzen, wie sagt man, zu diesen Orientländern, nee, wie heißt das, die Levante-Küche. So.
Okay.
So, da bin ich, ja. Weil da ist diese Vielfalt, ist auch da, aber irgendwann wird mir das über. So, dieses hart abgewürzte, so diese Geschmäcker, aber ich ist schon sehr geil auch.
Ja, ich muss sagen, ich kriege eben nicht so viel davon. Und deswegen ist das bei mir ganz klar 50-50 italienische Landküche und Nahe Osten. Beides könnte ich täglich dreimal essen.
Also wenn man jetzt ganz realistisch an die Sache rangeht, müsste man eigentlich chinesisch oder so sagen, weil das ja eigentlich die breiteste und gesündeste Küche von allen ist.
Ja, macht mich aber gar nicht so an.
Nehme ich auch nur in Teilen. Also manchmal wie heißen die, diese... die man immer Pho ausspricht, aber eigentlich Pha heißen, diese Suppen, diese aufgegossenen.
Ja, die sind ja auch eher thailändisch. Also da sind ja auch andere Einflüsse drin.
Ja, das stimmt.
Also die rein chinesische Küche, selbst die gibt es nicht mehr so wirklich. Es gibt verschiedene, also China ist groß.
China ist so groß wie die halbe Welt. Ja. Also, da gibt es ja nicht, gibt's ja nicht nur die eine Suppe.
Ja, genau. Thailändisch finde ich ziemlich geil, aber... ist nicht besonders abwechslungsreich. Der Nahe Osten ist für mich schon, also ich meine, das ist ein weites Feld auch, der Nahe Osten. Also Persisch zählt irgendwie dazu. Selbst Nordafrika würde ich noch dazu zählen, wenn es auch nicht wirklich der Mittlere Osten oder wie heißt das auf Deutsch? Der Nahe Osten. Ne? Auf Englisch ist das der Mittlere Osten, warum auch immer. Selbst die türkische Küche würde ich noch ganz leicht mit dazu zählen.
Wobei das ja gar nicht mehr in diese Region reinzählt. Ne? Aber
ja, die türkische Küche ist zehrt schon sehr von der arabischen Küche. Aber es wir, ist natürlich wir, wir,
so als Deutscher ist man ja immer angehalten, möglichst nicht deutsch zu sein und nicht patriotisch, ne?
Ja.
Aber eigentlich sollte man ja an die Frage auch mal ein bisschen patriotisch rangehen. Die deutsche Küche ist auch nicht schlecht.
Es gibt
weil das
Teilbereiche,
nicht auch so vielfältig ist. Guck mal, der Unterschied zwischen Norden und Süden, also zwischen ja. Bayern und Schleswig-Holstein, ist echt weit, weit breit gefächert. Und Deutschland hat eine gute Küche, muss man auch sagen.
Das muss also speziell Richtung Süden auf jeden Fall. Da wird auch, sagen wir mal, in einfachen Restaurants gut gekocht. Wo Deutschland wirklich glänzt zum Beispiel, ist, was die Brotsorten angeht und was die Wurstsorten angeht. Es gibt mehrere tausend nachweisbar gezählte Wurstsorten zum Beispiel, die alle irgendwas Eigenständiges haben. Mhm. Und das schafft keine andere Küche der Welt.
Also wenn man es jetzt mal so sieht, ne, von der Vielfalt sind wir ja fast schon China. China mit SCH auch, muss ich ja. Immer, ne, dass man China sagt. Lecker. also zwischen Lapskaus und Bayern liegt echt eine Menge.
Eigentlich müsste man sagen, es gibt gar keine deutsche Küche.
Nee, ja doch.
Es gibt die Küche der Region natürlich.
Ja, ich entscheide mich nochmal um. Ich nehme Deutschland.
Okay. Und ja, dann hat wenigstens einer von uns Deutschland. Nein, ich muss sagen, die Italiener und die Syrer, Libanesen, Ägypter können es noch besser als die Deutschen. Bis auf die Würste.
Legen wir so fest. Weitere Frage. Die kann ich ganz klar mit Nein beantworten, aber kannst du die Weihnachtsgeschichte erzählen?
In groben Zügen.
Also, pass auf, ich versuch mal. Da waren so zwei und die waren, also die eine war schwanger und dann sind die in so einen Stall rein, um das Kind da drin zu gebären. Und dann war da, weil die ja kein Licht hatten, war da ein Stern am Himmel, der war hell.
Ja, natürlich.
Und dann kamen die heiligen drei Könige vorbei und haben, warum auch immer, so komische Sachen wie Myrrhe
und so vorbeigebracht.
Nee, Myrrhe bringen die doch vorbei. Weihrauch. Und also bringen denen das vorbei, als was auch immer die damit anfangen wollen. Also, weiß man ja nicht.
Das weiß man nicht.
Und das ist für mich die Weihnachtsgeschichte.
Ja, die drei heiligen Könige sind dem Stern gefolgt, der gleichzeitig aber auch Licht im Stall gemacht hat.
Die Beleuchtung.
Durch ein großes Loch im Dach.
Und warum sind die jetzt da? Also warum waren die überhaupt unterwegs? Warum mussten die in den Stall?
Weil die sich zählen lassen mussten. Es gab eine große Volkszählung. Und jeder musste dahin, wo er geboren wurde, weil die hatten ja noch keine Computer und konnten das nicht nachprüfen. Deswegen musste jeder sich dort zählen lassen, wo er geboren worden war. Mhm. Und Josef und Maria sind anscheinend beide in Bethlehem geboren worden. Deswegen sind die dann dahin. Und das ist auch der einzige Grund, weshalb Jesus in Bethlehem geboren wurde. Mhm. Und ich war mal, also die haben gewohnt in Nazareth. Deswegen heißt er ja auch Jesus von Nazareth, weil er da aufgewachsen ist. Und ich war mal in Nazareth, das ist eine Stadt in Nordisrael, die sehr arabisch ist. Und da kannst du super essen und so. Also das hat, du hast Vorstellungen von biblischer Geschichte und so, kommst dahin, ist eine total arabische Großstadt. Und auf dem Marktplatz ist der Maria-Empfängnisbrunnen. Mhm. Und der sieht aus wie eine Wand mit drei Pissoirs. Und rundrum ein bisschen Müll.
Okay.
Das ist der Maria-Gedächtnis-Empfängnisbrunnen. Also es
jetzt
ist nicht so romantisch.
Ich schweife aber mal nicht ab. Die waren ja jetzt in dem Stall.
Ja.
Und dann haben die da der Jesus geboren. Zwischen
richtig.
Zwischen Kuhscheiße und Schafs.
Weil niemand wollte denen ein Hotelzimmer geben. Warum auch immer. Ich weiß nicht mehr, warum.
Mhm. Ach, die waren schon auf der Suche nach einem Hotel, sind dann aber ja. haben den Stall vor. Genau. So, und warum kommen dann jetzt die Heiligen Drei Könige? Und warum geben die denen so komische Sachen?
Weil man denen geflüstert hat, dass irgendwo in Bethlehem das Christkind geboren wurde, also Jesus, also der Chef von allem hier. Und sie sollten doch dem Stern folgen und sie würden dann die Stelle finden, wo er geboren würde, sozusagen.
Und was machen jetzt? Also, und
diese, kannst du dich denn daran erinnern, wie die hießen?
Balthasar.
So wie der Esel hier am Hof, Kasper?
Ja.
Melchior?
Und ja. Balthasar. Ja. Ich google hier gerade parallel, was die da jetzt mitgebracht haben. Weißt du das denn? Da, weißt du, was die mitgebracht haben?
Ja, nee, nicht wirklich. Also, ich kann mich daran erinnern, aber genau, ich nie wusste, was das war.
Und Gold und Weihrauch.
Ah ja.
Aber, also, da, ich meine, da hatte Jesus sich wahrscheinlich total drüber gefreut.
Gold in welcher Form? Die haben doch keine Goldbarren mitgebracht.
Doch, weil Goldbarren, Weihrauch, also Weihrauch kann ich... Haben die Rauch mitgebracht in so einem Beutel oder?
Nee, Weihrauch ist ja irgendwie eine Pflanze.
Ja, da wird irgendwas abgezündelt, ne? Mhm. Und Myrrhe? Myrrhe doch wahrscheinlich auch.
Ja.
Guck mal gerade hier, Myrrhe. Ah, leitet sich wahrscheinlich vom arabischen Murr, bitter ab. Bäume wie die Myrrhe. Also, das ist ein Baum. Produzieren desinfizierendes Harz. Ah ja.
War wahrscheinlich wertvoll.
Ja, und halt so ein Goldbarren.
Und eben Goldbarren. Und dann,
also, wenn man so die Weihnachtsgeschichte fachmännisch, wie wir es getan haben, jetzt dekonstruiert, ist gar nicht so romantisch alles.
Nee, ne? Ist nee. Recht gewöhnlich irgendwie. Ne?
Also eine ziemlich gewöhnliche Geschichte. Kennt man ja.
Ja, und plötzlich war Jesus dann Schreiner und dann hat er Wasser zu Wein verwandelt.
Ja. So, wir haben hier eine Frage, die haben wir schon beantwortet, nämlich mit dem Weihnachtsfilm. Mhm. Ja, hier, Weihnachtsmann oder Christkind? Fragezeichen.
Ich hab ehrlich gesagt nie den Unterschied verstanden. Oder ich habe auch nie verstanden, wer das Christkind ist. Wer ist denn das Christkind?
Ja, den Begriff hast du eben genannt, als es um Jesus ging.
Ja, das war ein bisschen selbstironisch, weil ist Jesus das Christkind? Wahrscheinlich, ne?
Ja, aber warum, dann wäre Jesus ja jung geblieben und kommt jedes Jahr zu Weihnachten um.
Ja, eben.
Zu seinem eigenen Geburtstag fährt er rum und verschenkt Sachen an andere.
Was ja aber eigentlich doch der Weihnachtsmann tun sollte. Mhm. Aber was ist der Unterschied zwischen dem Weihnachtsmann und dem Nikolaus? Außer das Datum.
Ich wollte gerade sagen, das ist der 6. Dezember und 24. Dezember. Ja. Der Nikolaus, der zieht seinen Mantel, glaube ich, auf links und kommt am 24. einfach nochmal wieder.
Der eine wird von Coca-Cola geschickt, der andere von Pepsi, oder was?
Das ist jetzt übrigens totaler Quatsch, dass man ja, ja immer sagt, der Weihnachtsmann ist von Cola, eine Erfindung von Cola. Das ist ein urbaner Mythos, ne? Mhm. Das ist Quatsch.
Ja, den gibt's schon länger.
Den gibt's schon wesentlich länger. Ja, aber was da der Unterschied, du hast die Weihnachtsgeschichte jetzt eindeutig bis ins letzte Detail geklärt. Ich finde jetzt, das müssen wir nicht klären.
Nee, das stimmt.
Ich finde, du hast es aufgeklärt mit dem bis hin zum Goldbarren und dann machen wir an der Geschichte auch Schluss.
Weißt du, weißt du denn, in welchem Jahr Jesus Christus geboren wurde?
Ja, höchstwahrscheinlich null.
Null, ne? Ob die das damals auch schon so gesehen haben? Haben die vorher gesagt, wir befinden uns im Jahr -12?
so, ob die vor, ob die schon wussten, dass der. Ja. Nee, aber jetzt kommt aber das Nächste. Man sagt doch, hä? Aber, hey, den Moment mal. Können wir ganz kurz mal in den Stall zurück, in die Scheune? Welches Datum haben wir in dem Moment, als Jesus geboren wird?
24.12.0.
Nee. Ja, was 0? Und dann, aber warum feiern wir dann für 7 Tage später das nächste Jahr?
Das hat wiederum mit dem gregorianischen Kalender zu tun, was völlig irrelevant in dieser biblischen Geschichte ist.
Ja, aber hätte man sich nicht eher daran mal dann halten können? Nee, wäre blöd, weil dann hätten wir ja Weihnachten und Silvester an einem Tag.
Genau. Und der gregorianische Kalender, der ist wesentlich später eingeführt worden. Es gibt ja andere Kalender, also die orthodoxen Christen, bei denen ist das irgendwie um ein paar Tage verschoben. Die feiern Weihnachten zu einem anderen Datum. Der jüdische Kalender ist wiederum ganz anders. Mhm. Es gibt ja verschiedenste Kalender, selbst unter den christlichen, beziehungsweise, wie nennt man die, abrahamitischen Religionen. Also jetzt sprengt den Rahmen
hier. Ich wollte gerade sagen, ich habe mich gerade selbst dabei beobachtet, wie ich so durch den Monitor durchgeguckt habe, glaube ich. Weil ich dir überhaupt nicht mehr zugehört habe. Ich finde, das ist jetzt der Moment, dass ich mir hier noch so einen leckeren Keks nehme.
Ich höre jetzt auch auf zu dozieren. Wir haben vielleicht noch ein paar einfache Fragen hier.
Sollen wir noch eine Frage machen?
Genau, Daniel. Wie gehst du mit hungrigen Crewmitgliedern um, wenn ihr mitten im Dreh steckt?
Ignorieren.
Ja.
Nee, das ist also hungrige. Ich verteile Kekse. Nee. Essen ist, ich weiß gar nicht, aber es ist wahrscheinlich ja überall so, aber Essen ist absolut stimmungsbestimmend. Mhm. Wenn das Essen auf dem Dreh scheiße ist oder man kein Essen bekommt oder zu spät oder irgendwas, kann das die Qualität eines Filmes oder eines Beitrags maßgeblich mit beeinflussen. Also man kann mal ein schlechtes Mittagessen irgendwo haben, aber wenn man zum Beispiel auf einem festen Produktionsort ist, wo ein Catering beauftragt wurde, also ein Unternehmen, und das ist beschissen. Mhm. Und zieht sich über die Tage beschissen hin. Da kippt die Stimmung.
Das glaube ich.
Das ist gerade in Zeiten, wo man jeden Cent dreimal rumdrehen muss und man kann sich vorstellen, gerne auch beim Essen gespart wird, ist das eine ganz gefährliche Geschichte, am Essen zu sparen.
Wow.
Jetzt sind wir ja als Produktionsdienstleister nicht oft an der Stelle, dass wir uns selber um das Essen kümmern müssen, sondern die Produktion kümmert sich um das Essen. Mhm. Aber da merkt man dann oft den guten oder den schlechten Produktionsleiter, dass der dann doch lieber den Cent woanders ausquetscht und nicht unbedingt das Essen, also das Catering noch mehr zu drücken, sodass der Caterer dann auch schlechte Laune hat, weil der schlecht bezahlt wird. Oh nee, das ist ganz gefährlich.
Ganz gefährlich. Kannst du sagen, ob bei Drehs, zum Beispiel in Spanien, das Essen per se besser ist?
Nee, kann ich nicht sagen.
Nee. Also die Spanier und Italiener, die legen natürlich extrem viel Wert
auf. Ich habe jetzt super selten in Spanien oder in Italien an Sets gedreht, wo zum Beispiel ein Catering war. Mhm. Sondern das waren dann eher so kleinere Drehs, wo man sich selber versorgt hat und dann mittags was essen gegangen ist oder so. Ja, von daher, also das kann ich nicht so genau sagen.
Ja, schlechtes Essen vermiest die Stimmung. Selbst bei mir.
Hm? Ja, nee, und man hat auf Drehs eh schon eine sehr schnell funktionierende Gruppendynamik. Mhm. Und wenn dann so ein schlechtes Essen dazukommt und es dann auch noch warum wird, dann regnet es noch. Hey, ist der Tag gelaufen. Nee, ganz schwierig. So, komm, ich mache noch eine letzte Frage auch an dich.
Jo.
Habe ich hier Oh, was ist das größte oder das meiste Missverständnis, das zwischen Tisch, Kellner, Boggen passiert? Also, ne, also zwischen dem Gast bestellt bei Kellner lockt ins Kassensystem ein, Boggen kommt bei dir raus. Wo gibt es da die meisten Missverständnisse oder falsch?
Ja, Missverständnisse entstehen in der Regel durch Sonderwünsche. Mhm. Speziell so Auslassungswünsche. Also wenn du schon 4000 Mal ein Gericht immer auf die gleiche Weise zubereitet hast und dann kommt ein Gast rein und sagt, ich hätte das gerne ohne Speck, sofern das überhaupt möglich ist. Ich kann dir garantieren, dass ich das mit Speck mache, bis der Kellner reinkommt und sagt, das sollte doch ohne Speck sein. Ja, scheiße!
Echt? Also, obwohl das auf dem Bonk mit draufsteht?
Ja, obwohl das auf dem Bonk steht. Ich kann das nicht anders. Beim zweiten Mal funktioniert es dann natürlich, aber beim ersten Mal garantiert mache ich das so wie immer.
Okay, aber das heißt, das sind dann im Prinzip eher Umsetzungsfehler, die in der Küche passieren und jetzt nicht Sprachmissverständnis im Sinne von, da steht irgendwas mit Speck drauf und du machst die doppelte Speckmenge rein, weil du denkst, der will doppelt so viel Speck.
Nee, also Missverständnisse kommen gar nicht so oft vor, seit es diese digitalen Kassengeräte gibt, wo die Kellner direkt einbongen, was da an Sonderwünschen dabei ist. Solange der Koch lesen kann, geht das in der Regel gut. Früher, als alles noch mündlich weitergegeben wurde oder handgeschrieben auf Zetteln, da gab es öfter Fehler. Ja, ansonsten gibt es immer mal wieder so Sachen wie ein Gast bestellt ein Pinot Noir, kriegt einen Rotwein auf den Tisch und sagt, nee, ich wollte doch ein Pinot Noir haben. Meinte aber ein Pinot Grigio oder irgendwie sowas. Also manche Leute wissen auch einfach nicht, wovon sie reden, sagen irgendwas, kriegen das, was sie verbal bestellt haben, glauben aber etwas anderes bestellt zu haben. Sowas kommt hin und wieder mal vor.
Okay. Ja, gut. Okay, das heißt aber, weil das ist ja die Gastseite. Das heißt, die Fehler entstehen wirklich auf der Gastseite oder auf der Küchenseite. Kellner und Bonk sind eigentlich relativ zuverlässig im Übertragungsweg.
Ja, würde ich sagen.
Immer die Endverbraucher.
Ja, genau.
Mit ihren Fehlern. Sag mal, sollen wir die Füße wieder hochlegen und Kekse essen?
Ja, ich würde sagen, ne? Irgendeiner muss heute auch noch irgendwas kochen.
Was gibt's denn heute bei dir?
Was wahrscheinlich wild.
Ah ja. Nee, wir haben jetzt die letzten zwei Tage haben wir so mein Gott, haben wir gegessen. Heute gibt's was Leichtes.
Ja, ich meine, Resteverwertung wird's schon, aber es gibt da mehrere Optionen.
Ich habe mal wieder viel zu viel Rotkohl gemacht.
Viel zu viel. Ach, Rotkohl geht immer.
Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir noch schön. Wie heißen die Tage nochmal dazwischen?
Die Tage zwischen den Tagen.
Nee, jetzt gibt es doch ein. Letztens nochmal gehört. Da gibt es einen Begriff für die Tage zwischen den Tagen. Die sowieso Tage. Egal, ich wünsche dir wunderschöne Dazwischentage.
Ja.
Und danke. Einen schönen, ich bin super froh, dass das Jahr jetzt endlich vorbei ist. Ich freue mich, obwohl es ja nur symbolisch ist, aber ich freue mich wahnsinnig aufs nächste Jahr. Einfach 24 ist viel passiert und war super anstrengend und
hoffentlich passiert 25 weniger. Einfach nur weniger würde mir schon reichen.
Ja, genau. Muss nicht alles besser werden, aber weniger. Ja. Einfach weniger. Das ist einfach super, weniger. Super, super gute Idee. In diesem Sinne packe ich mich mehr in meine Profi-Kuscheldecke und mache die Deckenlampe an und mache mir noch einen ganz gemütlichen Abend. Ich wünsche dir einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag. Lass alles gut ausklingen. Ich wünsche euch da draußen auch ein schönes Weihnachten gehabt zu haben. Und wir sehen uns und hören uns im nächsten Jahr, genau an dieser Stelle wieder. Ich freue mich wahnsinnig, ich winke besinnlich in die Kamera und esse zum Schluss noch einen Keks.
Tschüss.
Ja,
Und ich verabschiede mich auch von euch und gehe jetzt meine Rennies suchen. Madet Jod, schwenkt der Hut.